dass sie sich getragen fühlen von dir. Und ja, wir haben es gesungen, wir verstehen nicht alles, was passiert. Wir haben unsere Schwierigkeiten, Leid zu erfahren und sehen Sinn oft nicht. Wir möchten aber auf dich schauen und dir vertrauen, dass du Gutes mit uns im Sinn hast. Und wir befehlen dir jetzt beide an. Schenk du ihnen Frieden. Ja, zeig du deine Nähe. Schenk du Trost. Schenk du Kraft, Herr. Amen. Ich grüße euch herzlich zu unserer neuen Predigtreihe, beziehungsweise zum zweiten Teil nach der Einstiegspredigt von Niklas vor einigen Wochen. Und ich habe meinen Drücker hier unten vergessen. So kann ich euch auch zeigen, worum es geht. Das Evangelium, die DNA der Gemeinde. Und wer es ganz genau wissen möchte, ein deutscher Biologe würde vielleicht DNS sagen. Es geht da in dem letzten Buchstaben um Säure und auf Englisch heißt es Acid. Aber es hat sich in der Wissenschaftssprache eben Englisch durchgesetzt. Deshalb halten wir uns jetzt an die englische Sprachgebung. Und wer jetzt befürchtet, dass ich wissenschaftlich werde, nein, ich habe dazu nicht die Fähigkeit. Das war es auch schon mit meinen Erklärungen. Ja, was ist denn das überhaupt? Wie gesagt, ich werde nicht wissenschaftlich. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn jemand da mehr dazu weiß als ich, falls es nötig sein sollte. Also, die DNA gehört in den Bereich der Genetik. Es ist die Erbinformation einer Zelle. Also wir bestehen ja, oder Lebewesen bestehen ja aus vielen, vielen Zellen. Und jede Zelle, meine ich, hat Erbinformation, die genau vorgibt, wie sie sich entwickeln soll, also diese Zelle. Jede Zelle hat einen Bauplan, nämlich die DNA. Und es ist ganz elementar. Es hat also, wenn ich elementar sage, keine tiefere Ebene mehr. Wenn also da was nicht stimmt in der Erbinformation, dann wird es schwierig. Und ohne DNA könnte Leben, wie es wir kennen, nicht funktionieren. Sie bestimmt die Beschaffenheit von unzähligen Lebewesen. Ob es jetzt ein Grashalm ist oder ein Baum oder wir oder irgendeine Heuschrecke. Alles hat DNA. Und man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie unheimlich komplex, kompliziert das ist. Gleichzeitig natürlich mit dieser Schwierigkeit auch unheimlich faszinierend. Und ich finde auch ein sehr deutlicher Wink, welch unermessliche Weisheit das erschaffen haben muss, unser Gott. Keine Zufälle oder sowas. Und wenn wir jetzt sagen, dass die DNA für die Lebewesen eben das Elementare ist, die Grundlage, sagen wir mit dieser Überschrift, dass das Evangelium für die Gemeinde genauso die Grundlage ist. Gemeinde kann nicht ohne Evangelium sein. Die gute Nachricht übersetzt, die gute Nachricht von Jesus Christus, sie ist unbedingt notwendig, damit Gemeinde funktioniert. Nicht nur hier in Ludwigsburg, sondern weltweit. Evangelium ist der Bauplan der Gemeinde. Welcher Bauteil ist heute dran? Das Evangelium macht die Gemeinde liebevoller, ist unser kleiner Bauteil oder Teil des Plans heute, den ich mit euch anschauen werde. Warum ist denn das so? Das Evangelium macht die Gemeinde liebevoller. Wir werden gleich sehen, es geht im Grunde darum, dass es uns zeigt, wer wir sind. Das ist leider nicht so angenehm. Und es zeigt auch, wer Gott ist. Kommen wir gleich unverzüglich zum ersten Teil, dem Unangenehmen. Wer sind wir? Wir haben schon eine kleine Vorahnung vielleicht, wer wir sind. Und das Einzige, was mich bei diesem Teil zumindest gedanklich ein bisschen tröstet, ist, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind in Gesellschaft, man sagt ja oft in guter Gesellschaft, vielleicht ist diesmal in diesem Zusammenhang die Gesellschaft nicht ganz so gut. Gott stellt sehr früh fest, nämlich gleich nach der Sintflut, 1. Mose 8, 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das sind wir wohl. Paulus wiederholt das im Neuen Testament und drückt es so aus in Römer 3, Vers 23. Sie, das sind die Menschen, sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Alle Menschen sind damit gemeint. Alle sind nicht gut genug. Alle sind getrennt von Gott. Das ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand. Diesmal können wir vielleicht sagen, in seiner natürlichen DNA seines Körpers, in seinem Bauplan. Sie sind damit Feinde, also die Menschen, Feinde des heiligen Gottes. Und es wird schon sichtbar an der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen. Wo Übertretung von Gottes Gebot war, da trennte sich der Weg Gottes von den Menschen. Raus aus dem Paradies, aus diesem Urzustand, aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Das Böse, die Übertretung und der heilige Gott, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Das stößt sich ab, das geht nicht zusammen. Wo Gott ist, hat kein Platz, hat das Böse keinen Platz. Und die Menschheit, die hat diese Sünde Adams, so lehrt uns die Bibel, dieses Böse geerbt. In Römer 5, 18 steht, dass die Verdammnis über Adam, über die gesamte Menschheit gekommen ist, durch diesen einen Menschen. Also es ist sozusagen, wenn wir immer bei diesem Bild DNA bleiben, die menschliche Erbinformation von unserem natürlichen Mensch, so wie ich heute dastehe vor euch und wie wir uns untereinander sehen. Das ist unsere Erbinformation. Wir haben das geerbt. Und das klingt jetzt gar nicht tröstlich. Man sagt ja, ganz der Vater, kennt ihr vielleicht, oder ganz die Mutter. Und das macht teilweise die Erbinformation aus, dass wir das sagen können. Oder es fällt sogar ganz, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch manches Nachahmung, aber es liegt in uns drin. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, das mittlerweile an die 34 Jahre alt ist. Und da habe ich mich gesehen, wie ich hier vorne sitze. Damals hatten wir noch Bänke hier. Hier ein großes Pult. Manche erinnern sich dran. Und da war die Hochzeit von meiner Schwester. Und deshalb saß ich auch ganz vorne. Und mein Onkel aus Amerika, wie sich's gehört, der amerikanische Onkel hat eine Videokamera gehabt und hat halt auch manchmal das ins Publikum geschwenkt. Für viele interessant, das mal anzuschauen, wie sie sich in 34 Jahren verändert haben. Naja, und dann sehe ich diesen winzigen Ausschnitt, diese wenigen Sekunden, wo die Kamera an mir vorübergeht. Und ich denke, Mensch, das ist ja wieder Johann, also mein Sohn. Nicht unbedingt jetzt aus dem Gesicht geschnitten, aber meine Mimik. Ich gedacht, so ist der Johann. Und jetzt kommen wir wieder zu Adam zurück. Wenn wir also Gottes Gebot übertreten, wenn wir Böses tun, kann man eigentlich sagen, ganz der Adam. Ganz der Adam. Das ist unsere Erbinformation. Es gibt also nicht wirklich was, worauf der Mensch stolz sein kann. Er ist böse von Jugend auf, er ist ein Feind Gottes, ist sozusagen genetisch und es hilft dann auch keine Medizin, das wissen wir. Es ist so elementar in unserem Menschsein drin, dass wir Ibuprofen oder sonst irgendwas vergeblich nehmen würden. Dieser bedauerliche Zustand ist einfach angelegt. Klar ist zu begrüßen, und das möchte ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn dieser Mensch, der so eine schlechte, also der das von Adam geerbt hat, wenn der trotzdem Fehlverhalten vermeidet. Es ist klar gut, zum Beispiel die Gesetze unseres Landes zu respektieren als Bürger, sind wir auch verpflichtet dazu, indem wir zum Beispiel anderen nicht schaden oder auch dem Staat nicht schaden. Das können viele auch recht gut, nicht nur Christen, viele Menschen finden das wichtig und ist auch nicht falsch. Aber, und hier sind wir, vielleicht, hier weichen wir vielleicht ein bisschen ab von einem Gros der Bevölkerung in dieser Ansicht, das reicht nicht vor Gott. Das reicht einfach nicht ein gesetzestreuer Bürger zu sein. Das wird in der Bibel oft deutlich. Es gibt ja auch mehr als genug Studien, dass Menschen böse sind. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben oder eine Möglichkeit rauben. Und je nachdem, wie die Situation ist, ist also jeder zu allem fähig, kann man beinahe sagen. Nee, man kann es eigentlich ganz sagen. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich immer beängstigend, wenn ich das höre oder wenn mir das begegnet. Klar, es gibt oder gab Philosophen, die sagen, der Mensch ist von Natur aus gut. Er ist es nicht, das widerspricht der Bibel. Der Mensch ist des Menschen Wolf, hat allerdings jetzt auch ein Philosoph gesagt, der damit allerdings recht nah an der Bibel ist. Wenn man argumentiert, dass der Mensch gut sei, dann kommt schon noch eine Bedingung dazu. Das haben auch Philosophen, denke ich, eingesehen. Ich kann gut sein, wenn alle meine Bedürfnisse befriedigt sind, wenn ich in einem Zustand bin, wo eitel Sonnenschein herrscht. Aber was bringt es, wenn ich bei der ersten Störung zur Gefahr für die Menschen werde? Bei Gott reicht das nicht. Man denkt an Adam im Paradies, da waren alle seine Bedürfnisse eigentlich befriedigt. Er hatte alles, ließ sich aber dann doch verführen von der Schlange und wurde zum Übertreter. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum ist denn das so? Warum hat Gott uns Menschen so erschaffen mit so einer fehlerhaften DNA? Vielleicht ist die DNA gar nicht so fehlerhaft. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass Gott uns frei erschaffen hat. Dass Gott keine Automaten oder Roboter erschaffen hat, sondern dass er uns mit einem freien Willen ausgestattet hat, der sich entscheidet. Und damit hat Gott eigentlich auch, ist Gott ein Risiko eingegangen. Das ist mit einem Risiko verknüpft, wenn man jemanden oder ein Lebewesen erschafft, das nicht immer das tut, was man will, ja, was gut für einen ist. So viel zu dem Mensch, wie er ist. Wahrscheinlich war vieles bekannt. Jetzt wird es Zeit für den angenehmen Teil. Aber wenn ich jetzt sage, angenehmer Teil, ist dieser Ausdruck völlig platt und verkehrt. Das, was der angenehme Teil ist, ist der Gegenbauplan zum natürlichen Menschen. Das Evangelium, die Gemeinde-DNA. Das ist viel mehr als angenehm. Es ist kraftvoll. Es ist gut und hilfreich und rettend. Die menschliche DNA mit ihrer Feindschaft zu Gott, die ja weiterhin existiert, die ist ja nicht plötzlich weg, wenn man mit dem Evangelium begegnet, die kann aber mit dem Evangelium bekämpft werden. Sie kann sogar unerheblich gemacht werden. Sie kann als Faktor eigentlich sowas wie neutralisiert werden. Das, was uns zu schaffen macht, das Böse in uns. Das Evangelium, in welchem verkündet wird, dass Gott Jesus Christ, durch Jesus Christus die Menschen, die alle Sünder sind, begnadigt. Gott opfert seinen Sohn für uns. Das ist die Geschichte vom Tod am Kreuz, an die wir uns nachher erinnern im Abendmahl, an dem Jesus sein Blut vergossen hat für die Menschen. In welchem klar wird, ich, jeder, hat Zugang zum Vater im Himmel. Auch ich, der ich böse bin von Jugend auf, der ich eigentlich nicht gut genug bin. Egal. Gottes Liebe reicht. Wiederum Paulus beschreibt die Sache so in Römer 5, Vers 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Es ist Gottes Liebe, die ihn zum Retter macht, die Gnade und Gerechtigkeit statt Zorn für uns hat. Es ist die Rettung des Feindes vor dem Verderben. Es ist die Versöhnung und anschließend, schreibt Paulus, das ewige Leben, der Himmel. Leben, das über den Tod auf der Erde hinausgeht, das kräftiger, stärker ist als der Tod. Das ist die gute Nachricht. Und Paulus betont hier, das ist uns absolut sicher. Wir sind versöhnt durch Jesu Blut. Er hat sich als Opfer für uns gegeben. Und damit sind wir einfach keine Feinde mehr. Das ist eine Tatsache. Wir sind versöhnt durch Jesu Tod und dadurch öffnet sich die Tür für das ewige Leben. Der Tod hat keine Macht mehr. Das Schöne an diesem Bild der DNA, dass das Evangelium die DNA der Gemeinde ist, kann man auch in der Natur sehen, beziehungsweise man weiß es, ja, man sieht es auch. Die Zellen, die eine DNA in sich tragen, die vermehren sich. Und es ist immer derselbe Bauplan, der bestimmt, dass die Zelle genauso wird, wie sie sein muss. Das hatte ich schon erwähnt. Und wenn man in die Natur guckt, manchmal verändert sich die DNA negativ, manchmal positiv durch irgendwelche Einflüsse. Und es hat oft natürlich gravierende Folgen, schwerwiegende Folgen. Dann gibt es aber einen Unterschied zum Evangelium. Das Evangelium verändert sich nicht. Da gibt es keine äußeren Einflüsse, die sagen, das, was hier zum Beispiel im Römerbrief steht, das gilt jetzt nicht mehr, weil sich was irgendwie verschoben hat. Es ist die unveränderliche Wahrheit Gottes, immer gleich zuverlässig. Man verbindet ja mit unveränderlich manchmal so eine Art Starrheit, mangelnde Flexibilität, Langeweile oder ja, wenig Kreativität. Das kann man alles beiseite schaffen. Hier steht im Vordergrund, es ist zuverlässig. Es ist wie ein Fels, auf dem wir stehen können, der nicht wanken wird. Der Bauplan steht. Er ist selber unveränderlich, aber er verändert den Menschen, die Gemeinde. Wo verkündet wird, dass Gott aus Liebe den Menschen angenommen hat, der eigentlich sein Feind war, da wird uns beigebracht, dass menschliche Reflexe, zum Beispiel, der lehnt mich ab, also lehne ich ihn auch ab, der hat sich schlecht mir gegenüber benommen, also habe ich keine Verpflichtung mehr ihm gegenüber, ich lasse ihn fallen, oder der hat schon mal gelogen, dem kann ich nicht mehr vertrauen. Solche Reflexe erscheinen dann als absolut gegen das Evangelium. Wenn Gott in der Lage war, uns als Feinde anzunehmen, mit sich selber zu versöhnen, dann ist es ein Ansporn, ihm nachzufolgen, Jesu Beispiel zu folgen, der genau das verkündet und vorgelebt hat und dafür gestorben ist. Liebt eure Feinde, heißt es in Matthäus 5, Vers 44. Wo das passiert, da entfaltet sich diese Kraft des Evangeliums, die wir alle schon erlebt haben. Ich hoffe es zumindest. Und wenn nicht, dann freu dich drauf. Wurde dir hier oder anderswo schon mal Jesu Liebe weitergegeben durch einen Mitmensch? Hast du sie schon mal weitergegeben? Wie hat sich das angefühlt, wenn jemand dir liebevoll begegnet? Liebevoll auch in dem Bewusstsein, dass Gott ihm Liebe hat zuteilwerden lassen. Welches Bedürfnis hat man, wenn jemand einem mit Liebe begegnet ist? Wenn man sozusagen etwas geschenkt bekommt. Das ist, denke ich, sehr klar, dass Hass und Ablehnung nicht die Antwort auf sowas ist. Vielmehr vermehrt sich die Liebe, die man bekommt. Man will sie zurückgeben, man will sie weitergeben. Und genau so funktioniert das, wenn man im Bewusstsein des Evangeliums lebt. Die Saat der Liebe geht dann auf. Und die Saat bedeutet ja immer Vermehrung. Sie vermehrt sich wie Zellen mit einer gesunden, mit einer vollkommenen DNA. Wir haben ein großes Geschenk, nichts, was wir je verdient hätten, bekommen. Und wir loben und preisen Jesus dafür oft in Liedern, zu Recht. Daher muss es eigentlich auch zu einer Haltung kommen und dadurch auch zu Taten, die ausdrücken, mir ist absolut bewusst, dass ich geliebt bin, obwohl ich Feind war. Man muss da immer in die Vergangenheit schauen. Ich bin nicht mehr Feind, weil ich versöhnt bin mit Gott. Und wenn man in diesem Bewusstsein lebt, dann stimmt die Überschrift hier, das Evangelium macht die Gemeinde liebevoller. Und meine Erfahrung damit ist übrigens folgende. Die Liebe, von der wir hier reden, ist viel weniger ein Gefühl, das möchte ich immer wieder betonen, viel weniger ein Gefühl als vielmehr eine Entscheidung oder viele Entscheidungen. Und Entscheidungen haben Taten zur Folge. Ich habe jetzt als Lehrer einen Beruf, wo ich oft Entscheidungen treffen muss. Und ich muss auch oft eine Entscheidung für die Liebe treffen. Und ihr könnt mir glauben, es ist manchmal irre schwer in der Schule, eine Entscheidung aus Liebe zu treffen gegenüber einem Schüler. Aber es ist wirklich so, ich habe das selber erlebt, wenn ich mich entscheide, dafür liebevoll zu handeln und mich nicht irgendwie davontragen zu lassen von irgendwelchen Gefühlen, ja, der Enttäuschung oder irgendwas, es bringt wirklich Segen. Es bringt Segen für den Mitmenschen und es bringt Segen für einen selber. Und ich möchte auch betonen, wie oft habe ich liebloses Verhalten meinerseits bereut. Das ist eine bittere Erfahrung, aber auch diese Erfahrung bringt mich weiter. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man das erfährt, weil man dadurch sieht, das Evangelium wirkt. Ich bin erschüttert darüber, dass ich mich lieblos verhalten habe und damit einfach nicht als Nachfolger Jesu gelebt habe. Und ich finde, auch das ist eine Wirkung des Evangeliums, dass ich überführt werde. Es korrigiert uns und bekämpft menschliche Schwäche, die einfach zu uns dazugehört. Das Scheitern gehört zu uns Menschen dazu. Die Gemeinde hat also mit dem Evangelium einen großartigen, unveränderlichen und perfekten Bauplan, eine DNA, auf die man sich immer wieder besinnen muss. Sie hat die Kraft, menschliche Schwachheit, Sündhaftigkeit, unser Erbe von Adam, die wir einfach nicht loswerden auf dieser Welt und mit der wir immer kämpfen müssen, immer wieder zu besiegen, wenn wir uns dem Evangelium ausliefern und uns nach dem Evangelium ausrichten. Und weil das unveränderliche Evangelium des Menschen allerdings verändert hin zu dem, wie Gott sich seine Kinder vorstellt, ja, und zu liebevollen Nachfolgern Jesu macht. Ich bin mit dem Evangelium jemand anderes dadurch. Und der natürliche Mensch ist nicht mehr entscheidend, sondern das Evangelium entscheidet. Während ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, und damit möchte ich schließen, fiel mir immer wieder das Lied ein, das Menschen, die in den 80er Jahren schon gelebt haben, und damit durchaus nicht alle hier im Saal. Das wurde unter anderem von Hella Heitzmann gesungen, der auch eher den Älteren ein Begriff ist als den Jüngeren. Das Lied heißt, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Und es beschreibt genau das, nämlich wie das Evangelium, das Wort vom Kreuz, Menschen verändert. Ich habe dann auch eine schöne moderne Version gefunden mit dem Oliver Fietz. Und es ist eigentlich ein Lied, das zur gesamten Predigtreihe passt, weil mehrere Aspekte, die noch kommen werden, darin aufgegriffen werden. Deshalb hört jetzt genau zu, wenn ich es euch vorspielen lasse durch Ralf. Man versteht die Worte eigentlich ganz gut. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen.
Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich will in Dankbarkeit vor Jesu Kreuz mich beugen. Jesu Kreuz verehren, heißt es auf sich zu nehmen. Ich will der Niedrigkeit des Kreuzes mich nicht schämen. Doch Jesu Kreuz verehren, heißt es auf sich zu nehmen. Ich will der Niedrigkeit des Kreuzes mich nicht schämen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Er muss mit Jesus selbst ins Grab hinuntersteigen. Erst dort, wo unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in seiner Kraft uns neues Leben schaffen. Erst dort, wo unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in seiner Kraft uns neues Leben schaffen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Du starbst für meine Schuld und nun bin ich dein Eigen. Und wenn sie auch im Spott mit Fingern auf mich deuten, dann sprich du selbst, mein Gott, durch mich zu allen Leuten. Und wenn sie auch im Spott mit Fingern auf mich deuten, dann sprich du selbst, mein Gott, durch mich zu allen Leuten.
Das Evangelium hat die Kraft, uns zu verändern, zu liebevolleren Menschen zu machen und die Kraft auch für vieles andere, das wir in der Predigtreihe noch hören werden. Und ich freue mich auf die kommenden Sonntage, gleich kommende Woche, kommenden Sonntag geht es weiter in dieser Reihe. Aber ich möchte hier jetzt schließen und ich möchte euch noch bitten, aufzustehen zum Gebet. Herr unser Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du das Evangelium uns gegeben hast, diesen Bauplan, die einfach dein Wesen zeigt, dein Leben, dein Wesen voller Liebe. Ja, du, der du bereit warst, deinen Sohn hinzugeben als Opfer für uns, auf dass wir versöhnt werden. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft uns durchdringt, dass es in uns wirkt, dass es in uns Veränderung schafft. Wir haben schon oft gesehen, dass es die Kraft dazu hat. Und wir möchten dich bitten, dass es einfach in uns wächst, dass sich Liebe vermehrt, dass wir uns für Liebe entscheiden, aus Liebe zu dir und weil du uns zuerst geliebt hast, als wir noch Feinde waren. Ich danke dir dafür, dass du der Gott der Liebe bist und dass wir uns in dir geborgen fühlen dürfen. Und nicht nur fühlen, sondern dass wir auch in dir geborgen sind. Im Namen Jesu, Amen.